Guten Morgen miteinander. Ich will gerade einsteigen mit einer kleinen Frage. Und zwar, kann mir echt jemand von euch, ohne nachzuschauen, sagen, was unten auf diesen Bibeln steht, wo zwischen euren Stühlen liegt? Genau, Gott spricht heute. Und genau so ist es. Damit ist gemeint, dass Gott auch heute durch sein Wort, durch die Bibel zu uns redet. Gott ist der Autor der Bibel und er hat Menschen gebraucht, die in seinem Auftrag sein Wort niedergeschrieben haben. Und die Bibel ist eben darum Gottes Wort. Er spricht auch heute durch sie zu uns. Und wir wollen jetzt entdecken, ja, was Gott zu uns redet. Weil was er in sein Wort geschrieben hat, das redet er auch zu dir ganz persönlich. In der Bibel, jetzt möchte ich schon schauen. Genau, eben das Reden von Gott, das werden wir uns auch heute Morgen zum Thema machen. Es geht darum, auf welche Stimme höre ich. Und in der Bibel sehen wir bereits auf der ersten Seite ein Ereignis, das auch mit dem Thema zu tun hat. Und zwar lesen wir in 1. Mose 1 bis 2, wie Gott die Erde und alles, was darauf ist, erschaffen hat. Und im zweiten Kapitel steht, dass Gott den ersten Mensch, den Adam, geschaffen hat und ihn in den Garten Eden gestellt hat. Gott ist dort mit dem Adam und auch mit der ersten Frau, mit Eva, im Garten Eden gewesen. Und wo Gott den Adam in den Garten Eden gebracht hat, hat er zu ihm gesagt, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also Gott ist ja im Garten selber gewesen, er hat direkt zum Adam geredet. Und Adam und Eva haben eigentlich alles gehabt, was sie gebraucht haben. Sie sind in der Gegenwart Gottes gewesen und Gott hat sie mit all diesen Früchten von diesen Bäumen versorgt und auch mit frischem Wasser. Aber bereits im nächsten Kapitel, da treffen Adam und Eva eine sehr verheerende Entscheidung. In 1. Mose 3, dort lesen wir, dass die Schlange listiger gewesen ist als alle anderen Tiere. Die Schlange hat Initiative ergriffen und hat Eva gefragt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Und mit dieser Frage hat die Schlange die Güte Gottes in Frage gestellt. Die Eva hat dann entgegnet, dass sie sehr wohl von diesen Früchten essen dürfen, einfach nicht von dem einen Baum, der in der Mitte des Gartens steht, wie sie sonst sterben müssen. Entschuldigung, ich habe gerade gemerkt, dass ich eigentlich Hochdeutsch sprechen sollte. Ich werde noch kurz umswitchen. Genau, weil wenn sie von diesem einen Baum essen, der in der Mitte des Gartens steht, dann, hat Gott gesagt, müssen sie sterben. Die Schlange hat dann darauf gesagt, Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Da richtete Eva ihren Blick auf diesen Baum, auf die Früchte, und sie sah, dass der Baum schön war und dachte sich, diese Früchte, die wären noch gut zu essen. Und aus diesen Gedanken folgte dann auch gleich die Handlung. Eva hörte auf die Stimme der Schlange und sie aß von dieser Frucht, vom einen Baum, von dem sie nicht hätte essen dürfen. Und was tat Adam? Er stand einfach dabei und hinderte sie nicht daran. Nein, er aß sogar auch selbst, als sie ihm dann davon gab. Und plötzlich gingen ihnen die Augen auf und es wurde ihnen bewusst, dass sie nackt waren. Dies beschreibt, dass sie gleich die erste Folge ihrer Tat merkten. Sie schämten sich. Erst jetzt erlebten sie Scham. Vorher gab es keine Scham. Und am Abend hörten dann Adam und Eva, wie Gott durch den Garten ging und sie versteckten sich vor Gott, weil sie sich vor ihm fürchteten. Sie spürten eine weitere Folge ihres Ungehorsams, Angst. Und Gott ruft Adam und stellt ihm drei Fragen. Wo bist du? Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Und hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte, nicht davon zu essen? Ja, natürlich wusste Gott ganz genau, was Adam und Eva getan hatten, aber er wollte es von ihnen selbst hören, weil ihm diese Beziehung zu seinen Geschöpfen, zu den Menschen, nach wie vor sehr wichtig war. Gott wusste, dass Adam und Eva auf die falsche Stimme gehört hatten. Und in seiner Antwort versuchte sich Adam dann recht zu fertigen, zeigte wahrscheinlich auf Eva und sagte: Die Frau, die du übrigens gemacht hast, die gab mir doch von dieser Frucht zu essen. Und Eva selbst, sie zeigte auf die Schlange: Ja, aber die Schlange, sie hat mich verführt. Und ja, die Schlange log Eva an, die Schlange täuschte sie, aber Eva hörte auf die Schlange, statt dass sie auf Gott gehört hätte. Und Adam wiederum hörte auf Eva, statt dass er auf Gott gehört hätte, und er sündigte ebenso. Und das, was hier bei Adam und Eva passiert ist, das geschieht auch in unserem Leben. Wir sündigen, wenn wir auf die falsche Stimme hören. Wir sündigen, wenn wir die Lügen glauben, mit denen Satan uns versucht. Und auch wir leiden heute unter den Folgen vom Sündenfall von Adam und Eva. Durch den Ungehorsam von Adam und Eva kamen Schuld, Angst und Scham über die Menschen. Und auch diese Folge, von der Gott Adam und Eva gewarnt hatte, trat ein. Der Tod kam in diese Welt. Adam und Eva mussten darauf den Garten Eden verlassen. Aufgrund ihrer Sünde, ihrer Auflehnung gegen Gott, mussten sie aus dieser innigen Gemeinschaft mit Gott heraus. Und der Sündenfall von Adam und Eva zeigt uns, wie ernst Gott Sünde nimmt. Denn auch wenn Adam und Eva nur einmal gesündigt hatten, so reichte diese eine Sünde aus und sie mussten die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Die Sünde führte zur Trennung zwischen ihnen und Gott und zur Vertreibung aus dem Garten Eden. Das waren ernsthafte Konsequenzen und wir tun gut daran, wenn wir Sünde auch so sehen, wie es Gott tut. Die Bibel fordert uns an mehreren Stellen dazu auf, vor der Sünde zu fliehen. Denn die Sünde hat ernsthafte Konsequenzen. Sie trennt von Gott, sie macht unfrei und sie zerstört, was Gott wunderbar geschaffen hat. Aber es ist so, ich denke, ihr kennt das auch, dass wir ja immer wieder unsere Sünden verharmlosen. Dass wir uns einreden, dass es ja sowieso alle Menschen tun. Oder wir sagen uns: Einmal ist kein Mal. Oder solange ich jemandem nur Schlechtes oder gar den Tod wünsche, aber ihn nicht wirklich umbringe, bin ich ja gar nicht so schlimm. Oder wir sagen uns: Es wird ja nicht einmal jemand merken, dass es verschwunden ist. Aber solche Gedanken sind brandgefährlich. Denn wenn wir die Sünde verharmlosen, dann sind wir schon so gut wie dabei, die Sünde zu tun. Der Sündenfall hatte ernsthafte Konsequenzen für Adam und Eva und auch für alle Menschen, weil durch ihn eine grundsätzliche Trennung zwischen Mensch und Gott kam. Die Sünde trennt uns von Gott. Und Jesaja 59, Vers 2 formuliert das ganz deutlich. Dort heißt es: Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Deshalb verharmlose Sünde in deinem Leben nicht. Hör nicht auf diese Lüge, dass es ja nicht so schlimm sei. Denn Sünde ist schlimm und Sünde trennt von Gott. Das gilt genauso für sichtbare wie auch für verborgene Sünden. Auch Stolz, Lästern, Eifersucht, Geiz und so weiter sind schlimm. Und auch diese Dinge werden schlimme Konsequenzen nach sich ziehen. Sie sorgen für negative Folgen und für eine Trennung zwischen uns und Gott. Darum höre auf Gott und fliehe vor der Versuchung, vor der Sünde und entscheide dich, auf die Stimme Gottes zu hören, denn er spricht. Leider blieb es nicht bei dieser ersten Sünde von Adam und Eva. Bereits im nächsten Kapitel der Bibel lesen wir vom ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. In 1. Mose 4 steht, dass die Söhne von Adam und Eva, Kain und Abel, Gott Opfer darbrachten. Kain opferte etwas vom Ertrag seines Feldes und Abel opferte die besten Fleischstücke von den ersten Lämmern seiner Herde. Lasst uns gemeinsam lesen, was danach passierte. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und er starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?«, fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie.« Und Kain forderte seinen Bruder auf, »Komm, wir gehen zusammen aufs Feld.« Als sie dort ankamen, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Kain war zornig und vermutlich auch eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Und Gott sprach Kain auf dessen Zorn an. Ja, er warnte Kain, wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Gott warnte Kain, dass die Sünde nach ihm verlangt, ihn zu Fall bringen will und er doch über die Sünde herrschen soll. Gott gab ihm eine klare Anweisung, aber leider hörte Kain nicht auf Gott. Er herrschte nicht über die Sünde, sondern ließ sich von ihr beherrschen und er erschlug seinen eigenen Bruder. Auch Kain hörte auf die falsche Stimme und er sündigte. Er hörte auf seinen Zorn und er ließ sich davon leiten statt von Gott. Was löst diese Geschichte von Kain und Abel bei dir aus? Kennst du auch so Situationen, in denen es dir so geht wie Kain? Kennst du dieses Gefühl, dass Zorn oder Eifersucht deine Gedanken oder deine Gefühle beherrschen? Und wie reagierst du in solchen Situationen? Gott gibt uns dafür eine ganz klare Anweisung. Er sagt, dass wir über die Sünde herrschen sollen. Wir sollen dem Zorn, der Eifersucht und anderen schlechten Gedanken keinen Raum geben. Denn je mehr wir in unseren Gedanken Schlechtes planen oder Hass schüren gegen jemanden, desto eher wird sich dies auch in unseren Taten äußern. Wenn wir Böses planen, lauert die Sünde schon vor der Tür und es ist nicht mehr weit, bis wir sie auch tun. Darum sollen wir die Sünde bereits im Keim ersticken und über sie herrschen. Wir sollen ihr in unserem Denken keinen Raum geben. Denn Sünde trennt von Gott, sie schadet unserer Beziehung zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Sünde ist dumm. Diese einfachen drei Worte sind so wichtig. Sünde ist dumm. Denn die Sünde will dich genauso wie Kain zu Fall bringen. Und die Sünde kann auch wie bei Eva sehr verführerisch sein. Der Teufel lügt uns an und sagt uns Dinge wie, Gott meint es gar nicht gut mit dir. Oder sei doch dein eigener Gott. Oder Gott meint, oder das genau brauchst du jetzt. Und wenn du genau das machst, dann wird es dir gut tun. Oder er sagt Dinge wie, ja, Gott will ja schließlich, dass es dir gut geht, also mach das ruhig. Aber das sind Lügen. Natürlich will Gott, dass es uns gut geht. Und genau deshalb hat er uns seine Gebote gegeben. Gottes Gebote sind hilfreiche Leitplanken für unser Leben. Er hat sie uns in guter Absicht gegeben, nicht als Spielverderber, sondern als Hilfe. Und wenn wir diese Gebote übertreten müssen, damit es uns gut geht, dann sind wir einer Lüge auf den Leim gegangen. Auf kurze oder lange Frist werden wir dann nämlich mit den Konsequenzen davon konfrontiert sein. Sünde ist dumm, auch dann, wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Darum haben wir Gottes Wort, indem er uns ganz klar sagt, was Sünde ist und was das Leben ist, wie er es gedacht hat. Gott fordert uns auf, nicht auf die Stimme der Versuchung zu hören, und er sagt uns auch, worauf wir stattdessen hören sollen, nämlich auf seine Stimme. Leider gelingt uns das nicht immer. Jeder von uns tut Dinge, die Gott nicht gefallen. Jeder von uns sündigt. Und weil gute Taten die schlechten nicht einfach ungeschehen machen und weil wir diese Mauer, die uns von Gott trennt, nicht selbst überwinden können, hat Gott einen Weg geschaffen, diese Mauer zu überwinden. Und dies ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Weg, der die Mauer, die uns von Gott trennt, überwindet und wieder Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Denn Gott wurde in Jesus Mensch und er kam auf diese Erde. Und Jesus lebte ein perfektes Leben. Er hat nicht einmal gesündigt und er war Gott absolut gehorsam. Ja, sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus kannte das, worunter alle anderen Menschen leiden, nicht, und zwar Egoismus. Er vertraute voll auf Gott. Er wusste, Gott ist gut und er und der Vater im Himmel sind eins. Er lebte ganz so, wie Gott es wollte, hat nicht einmal egoistisch gehandelt. Er tat, was wir Menschen nicht schaffen. Und dank Jesus können wir wieder mit Gott versöhnt sein. Wir dürfen Gott, unsere Sünden, unsere Alleingänge, ohne ihn zu leben, bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und wenn wir das tun, verspricht uns Gott, dass er uns vergibt. Er verurteilt uns nicht. Und das gilt sogar dann, wenn wir Gott zum 100. Mal für die gleiche Sünde um Vergebung bitten. Entscheidend ist, dass wir ihn bitten, dass wir nicht aufgeben. Gott erwartet nicht von uns, dass wir nie wieder sündigen, denn das wird leider erst im Himmel der Fall sein. Aber Gott erwartet von uns, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben, uns entscheiden, auf ihn zu hören und nicht auf die Versuchung, und dass, wenn wir sündigen, wir wieder umkehren zu ihm und ihn erneut um Vergebung bitten. Dass wir Sünde nicht in unserem Leben tolerieren und uns entscheiden, dass wir auf ihn hören wollen. Und wir wollen jetzt zwei Aussagen von Jesus betrachten zu diesem Thema, auf welche Stimme höre ich? Wir lesen, was Jesus in Johannes 10, 27 bis 28 sagt. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben. Und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Wen meint Jesus, wenn er von seinen Schafen spricht? Er meint alle jene Menschen, die daran glauben, dass er Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden ist, was wir nächste Woche feiern werden und ganz bewusst besonders daran denken wollen. Und die glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Er meint Christen. Ganz passend dazu sagte Martin Luther, Christen sind Schäflein, die die Stimme ihres Hirten hören. Wenn wir an Jesus glauben, dann erkennen wir in seinen Worten die Worte Gottes. Und diese Worte haben Kraft. Die Frage, auf welche Stimme wir hören, die zieht sich durch unser ganzes Leben. Denn jeden Tag prassen die verschiedensten Eindrücke und viele, viele Worte auf uns ein. In dieser Welt gibt es unzählige Stimmen, die auf uns einprasseln und uns einnehmen wollen. Wie wertvoll ist es da, wenn wir uns jeden Tag mit Gottes Wort füllen und auf seine Stimme hören. Es lohnt sich wirklich, jeden Tag in der Bibel zu lesen und so auf Gottes Worte zu hören. Wie wir bei Kain und Abel gesehen haben, ist es entscheidend, auf welche Stimme wir hören und mit wessen Worten wir uns füllen. Natürlich kann Gott auf verschiedene Arten zu uns sprechen und er tut es auch. Als Hauptkommunikationskanal hat Gott die Bibel gewählt. Sie ist sein Wort an uns. Und die Einbände der Bibeln zwischen euren Stühlen zeigen es auch deutlich auf. Gott spricht heute. Er hat in der Vergangenheit durch sein Wort zu uns Menschen gesprochen. Er tut es heute und er wird es auch morgen tun. Die Bibel ist verlässlich. Gott spricht durch sie zu uns und er bewirkt auch in uns, dass wir die Worte in der Bibel als seine Worte erkennen und für uns annehmen dürfen. Und alles, was Gott auf anderen Wegen zu uns spricht, zum Beispiel durch einzelne Bibelverse, durch Eindrücke oder durch andere Menschen, das sollen wir anhand von Gottes geschriebenem Wort prüfen, um sicherzugehen, ob es wirklich von ihm kommt. Und um das tun zu können, ist es entscheidend, dass wir sein Wort kennen, dass wir wissen, was die Hauptaussagen der Bibel sind und uns immer wieder mit der Bibel beschäftigen. Aber dieses Lesen in der Bibel, das soll kein Müssen sein, keine Pflichterfüllung, sondern ein Dürfen, eine Einladung. Ich selbst hatte jedoch lange enorm Mühe damit, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Ich habe es immer wieder probiert, bin immer wieder gescheitert. Ich fühlte mich unter Druck und irgendwie auch Versager, weil ich es einfach nicht geschafft habe, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Ich habe es immer wieder vergessen. Und für mich war es sehr hilfreich, als ich erkannte, dass ich jeden Tag in der Bibel zu lesen nicht als Pflicht sehen sollte, sondern als Einladung, als guten Ratschlag Gottes, mich täglich mit seinem Wort zu füllen. Und so begann ich dafür zu beten, dass Gott mir doch dabei helfen möge, regelmäßiger in seinem Wort zu lesen. Und ich suchte nach Hilfsmitteln, wie zum Beispiel eine geeignete Zeit, ein geeigneter Ort, wo ich in der Bibel lesen kann. Und ich habe es mir dann vorgenommen, jeden Tag mindestens einen Vers in der Bibel zu lesen. Einfach weil es mir so wichtig war, diese Regelmäßigkeit zu haben, mit Gottes Wort Zeit mit ihm zu verbringen. Ich nahm mir einen Vers pro Tag vor. Und als ich dann schon so dabei war, wurden es nach und nach auch ein bisschen mehr Verse pro Tag. Ich habe Gott auch immer wieder um seine Hilfe dabei gebeten. Und unterdessen lese ich jeden Tag ein Kapitel. Und manchmal packt mich das, was ich lese, so, dass es dann auch gerade 3 Kapitel werden. Aber mir war es wichtig, mich nicht zu überfordern, nicht gleich am Anfang vom Jahr so einen Bibelleseplan, jeden Tag 3 Kapitel. Und wenn ich es dann mal 3 Tage nicht geschafft habe, ja, dann wären es dann schon 9, die Hürde noch größer. Sondern habe für mich gemerkt, dass es wichtiger ist, diese Regelmäßigkeit zu haben, mich jeden Tag mit Gottes Wort zu füllen, statt dass ich mir gleich 3 Kapitel pro Tag vornehme und es dann nicht schaffe. Und ja, vielleicht geht es einigen von euch ähnlich. Wenn dem so ist, dann möchte ich dich ermutigen, beginne mit einem Vers pro Tag. Versuche eine geeignete Zeit dir zu suchen, vielleicht auch am Frühstückstisch, einfach die Bibel hervorzunehmen oder schon bereitzulegen, einen Vers zu lesen und Gott dafür zu danken, was du in diesem einen Vers liest. Und ihn zu bitten, dass es nach und nach mehr Verse werden dürfen. Möchte dir ans Herz legen, fülle dich täglich mit Gottes Wort. Aber mach es bitte nicht, weil ich es dir jetzt sage, sondern weil du die Zeit mit Gott verbringen möchtest beim Bibellesen, weil du auf seine Worte hören möchtest. Wir brauchen immer wieder dieses Hören auf die Stimme Gottes, die uns daran erinnert, dass er der wahre Gott ist und wir seine geliebten Kinder. Dieses Hören, von dem Jesus hier in diesem Bibelvers spricht, das meint nicht nur das bloße Wahrnehmen seiner Stimme, sondern Jesus sagt, dass seine Schafe auf seine Stimme hören. Und wenn wir auf jemanden hören, dann macht das etwas mit uns. Es macht einen großen Unterschied, ob ich meiner Frau nur zuhöre, wenn sie etwas von mir möchte, oder ob ich auf sie höre. Und darauf zu hören, was Jesus sagt, das bedeutet deshalb auch, danach zu handeln, was er sagt. Wenn wir in der Stimme von Jesus die Stimme unseres Herrn erkennen, dann ist es die logische Reaktion, dass wir auch danach handeln, was er uns sagt. Und wie Jesus hier sagt, hören seine Schafe auf seine Stimme und sie folgen ihm. Aber warum folgen ihm seine Schafe? Warum folgen die Schafe ihrem Hirten? Weil sie nur bei ihm das finden, was sie selbst zum Leben brauchen. Er führt sie auf die Weide, er gibt ihnen Wasser, er beschützt sie. Und für uns werden diese Bilder zum Ausdruck für das ewige Leben, das wir nur bei Jesus finden können. Allen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, denen schenkt er das ewige Leben. Er beschützt sie und sie werden nach dem Leben hier auf der Erde die Ewigkeit bei Gott und mit Gott verbringen. Das wird noch so viel schöner sein als alles Schöne, was wir hier auf dieser Erde kennen. Es ist das größte Geschenk, das es gibt. Und wer dies wirklich erkannt hat, der will nichts anderes. Nichts kommt Jesus gleich. Und das haben auch die Jünger von Jesus erkannt. In Johannes 6, 68 sagen sie: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Lass uns diese Worte auch zu unseren Worten machen. Wohin sonst sollten wir gehen? Allein Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Allein Jesus schenkt ewiges Leben und er gibt unserem irdischen Leben Ziel und Hoffnung. Allein Jesus ist der Weg zur Gemeinschaft und zur Versöhnung mit Gott. Darum lasst uns ihm nachfolgen und auf seine Stimme hören, auf unseren guten Hirten hören. Wer an Jesus glaubt, will auf Jesus hören. Wer ihn glaubt, will ihm nachfolgen. Das zeigt auch Paulus im Galaterbrief auf. Er schreibt in Galater 5, 25: Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Gott fordert nicht zuerst unseren Gehorsam und schenkt uns dann das ewige Leben. Nein, Gott schenkt denen das neue, ewige Leben, die an ihn glauben. Nicht die, die perfekt leben, die erkennen, dass sie eben nicht perfekt leben, dass sie seine Vergebung brauchen und die an ihn glauben. Denen schenkt Gott das ewige Leben. Aber weil sie dieses Geschenk der Sündenvergebung und des ewigen Lebens erhalten haben, wollen sie nun nicht mehr so leben wie bisher, sondern sie sollen zur Ehre Gottes nach seinem Willen leben. Weil wir neues Leben erhalten haben, wollen wir jetzt auf Gottes Stimme hören und danach handeln. Eine weitere Aussage von Jesus über seine Worte finden wir in Johannes 8, 31. Dort steht: Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Jesus nennt diejenigen seine Jünger, die an seinen Worten festhalten, die das tun, was er ihnen gesagt hat. Christ wird man nicht durch Taten. Christ wird man durch Gottes Gnade. Aber ein Christ handelt nicht mehr so, wie er früher gehandelt hat. In seinen Taten zeigt sich, dass Gott in ihm neues Leben geschaffen hat. Wer erkannt hat, was Jesus für ihn getan hat, der hält an Jesu Worten fest und lebt danach. Und an Jesu Worten festzuhalten, das bedeutet, auf seine Worte zu vertrauen, ihnen zu gehorchen. Und es bedeutet, dass wir unser ganzes Denken, Fühlen, unsere Worte, unser Handeln ihm unterstellen, von ihm bestimmen lassen. Und das wird insbesondere dort sichtbar, wo Gott uns herausfordert. Dort, wo uns der Glaube etwas kostet. An Jesu Worten festzuhalten, bedeutet auch gerade dann auf ihn zu vertrauen, wenn wir keinen Ausweg sehen. Oder auch dann, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wo wir zwar eine Abkürzung sehen, aber wissen, diese Abkürzung entspricht nicht Gottes Willen. Diese Abkürzung würde Gottes guten Geboten widersprechen. In solchen Situationen zeigt sich, ob wir an Jesu Worten festhalten, ob wir seine Jünger sind. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass ihr noch eure Steuererklärung ausfüllen dürft. Vielleicht schaut ihr auf den Kontostand und denkt, ja, wenn der ein bisschen höher wäre, das wäre schon noch schön. Und dann füllt ihr diese Steuererklärung aus und ist man vielleicht schon mal versucht, etwas großzügig aufzurunden an der einen Stelle, etwas versehentlich wegzulassen an der anderen Stelle. Aber dann müsste man lügen und absichtlich gegen eines von Gottes guten Geboten verstoßen. Oder aber du entscheidest dich, dass du ins Gebet gehst, Gott um Hilfe bei den Finanzen bittest, auf ihn vertraust, dass er dich versorgt und deine Steuererklärung wahrheitsgemäß ausfüllst. Auch gerade in so alltäglichen Situationen zeigt sich, ob wir auf Gottes Stimme hören, ob wir auf seine gute Stimme vertrauen. Auf Gott zu vertrauen ist keine bloße Entscheidung, sondern zeigt sich in unserem Handeln und wirkt sich auf unser ganzes Leben aus. Und wenn du merkst, dass dir dieses Vertrauen in gewissen Bereichen schwerfällt, dann bitte Gott um Hilfe, denn er hilft uns gerne. Gott ist nichts unmöglich und Gott ist für dich. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten dienen. Darauf dürfen wir vertrauen und insbesondere auch dann, wenn wir das Gute, dem alles dient, vielleicht auch erst rückblickend im Himmel erkennen werden. Gott ist gut und meint es gut mit dir. Darum setze dein Vertrauen auf ihn und höre auf seine Stimme. Zum Schluss wird es ganz persönlich. Diese Frage, auf welche Stimme höre ich, betrifft jeden Einzelnen von uns. Und so möchte ich dir diese Frage stellen, auf welche Stimme hörst du? Hörst du auf Gott und seine guten Gebote und möchtest danach leben? Oder hörst du auf die Versuchung, ignorierst Gottes Leitplanken und willst dein eigener Gott sein? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem du bisher nicht nach Gottes Willen gehandelt hast, aber von nun an nach Gottes Willen leben möchtest, von nun an auf ihn hören möchtest? Nimmst du dir in deinem Alltag Zeit, in der Bibel zu lesen und mit Gott zu sprechen? Und würde es dir vielleicht helfen, diese Zeit bewusst einzuplanen und nach zur Gewohnheit zu machen? Hörst du auf Jesus und folgst ihm nach, willst du ihn mit deinem ganzen Leben aus Dankbarkeit ehren? Oder hörst du auf deine eigenen Pläne und willst deines eigenen Glückes Schmied sein? Gibt es vielleicht einen Bereich in deinem Leben, in dem du bisher nicht auf Jesus vertraut hast, aber von nun an auf ihn vertrauen willst? Und willst du ganz konkret nach Gottes Willen in dieser Sache fragen und danach handeln? Diese Frage sollten auch noch eingeblendet sein. Ich werde die nachher noch einblenden. Wir wollen uns nämlich 4 Minuten lang Zeit nehmen, in denen jeder für sich über diese Fragen nachdenken und sie für sich beantworten soll. Und wenn du möchtest, kannst du in dieser Zeit auch gerade mit Gott sprechen und ihm eine Antwort darauf geben oder ihn auch um seine Hilfe bitten. Und vielleicht hilft es dir auch, wenn du dir deine Antworten auf diese Fragen in deinem Notizheft oder auf dem Smartphone notierst und kommende Woche nochmal darüber nachdenkst und mit Gott darüber sprichst.